Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Was ich hier immer wieder sehe und auch lange mehr erkannt habe, dass wir uns, wir erzeugen halt Probleme, indem wir halt zu früh zu viel wollen und das irgendetwas in so eine Situation hinein drüber stülpen. Oder das können Gespräche sein, das können Beziehungen sein. Ja, das kann auch eine Yogastunde sein, wenn man einfach erstmal guckt und genau abwartet, was hat der andere zu sagen, was ist da, dann können wir halt angemessen darauf reagieren. Aber wenn wir halt zu früh und zu schnell Schlüsse ziehen und etwas tun, ja, dann ist es unangemessen. Kann es unangemessen sein. Ja, und das ist das ist das Ziel, wo es dann hingehen soll. Ja, Wissen der Realität ist hier erforderlich und bewusstes Denken von Gedanken, die der Realität entsprechen. Ja, was ist Realität? Das ist unsere Grundlage. Was ist real?
Das Selbst.
Ja. Okay, das ist immer wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Ja, auch wenn wir jetzt hier große Konzepte aufbauen über diese verschiedenen Denkweisen, das geht ja in diesem Buch immer noch weiter, wir müssen uns immer bewusst sein, das sind nur, ja, Konzepte, die wir einführen, um uns weiterzubringen. Aber irgendwann, das ist ja die klassische Vedanta-Methode, ja, dass irgendwann wirst du immer wieder daran erinnert, ja, okay, das sollte jetzt eine Hilfe sein. Aber eigentlich, du bist Bewusstsein. Die Welt ist non-dual und du bist vollständig und ewig und frei. Ja. Alles, was wir besprechen, ist immer nur, ja, sind Leitern, auf der wir hochgehen, damit wir uns halt weiterentwickeln können. Ja, und deshalb sollte eben auch unser Denken und Handeln das auch immer wieder berücksichtigen. Weil wenn ich das immer im Blick habe, reagiere ich dann gewalttätig?
Nein.
Oder reagiere ich ohne Mitgefühl? Nein, wenn ich halt weiß, es gibt eine Realität, ja, die hinter allem steht und wir sind alle eins auf dieser Ebene, dann, wenn ich halt in der Lage bin, das auch in mein tägliches Handeln zu bringen, dann verändert das halt alles vollständig. Ja, also das haben wir gelernt in Vedanta. Und wenn du Realität verstehst, erkennst du wahre Gedanken und Projektionen. Hoffentlich. Aber wir sind natürlich nie davor gefeit. Ja. Letztendlich, auch wenn man längere Zeit diesen Prozess durchlaufen hat, ist es trotzdem immer gut, skeptisch zu sein. Weil die viele Probleme entstehen auch dadurch, dass wir halt zu sehr davon überzeugt sind. Das heißt also, wenn du eben zu früh davon überzeugt bist, daher, ich bin ja frei, und meine Aufgabe ist erledigt, dann kannst du halt kann es halt sein, dass du dich nicht weiterentwickelst. Ja, dass du also irgendwelchen Projektionen erlegen bist. Ja, das heißt also, der Schluss an dieser Stelle, wir müssen natürlich immer in dem Stadium, wo wir gerade sind, ja, das glauben, einerseits, aber und überzeugt sein, weil sonst bewegen wir uns nicht vorwärts. Andererseits sollten wir aber auch immer uns sicher sein, das ist nicht die letzte Wahrheit. Weil die letzte Wahrheit es gibt nur Bewusstsein. Und alles, was ich an Konzepten habe, ist es immer nur relativ, ist immer nur zeitweilig, die gerade meinem jetzigen Erkenntnisstand entsprechen. Ja. Ja, wenn wir das machen, du lebst nicht mehr auf der Basis von Projektionen, also Schmerz verursachen, relativ zumindest. Wir können auf jeden Fall unsere Projektionen abbauen, dass wir also Projektionen in dem Sinne, dass wir halt Vorurteile haben. Ja, Vorurteil ist ein klassisches Beispiel für eine Projektion, wie andere Menschen sind, ja, oder wie die denken, ja, dass wir uns einbilden, wir könnten deren Gedanken lesen. Ja, das ist auch etwas, was, ja, was mal, spielt das eine Rolle? Welche Vorurteile? Spielt in vielen Leben eine Rolle. Also ich habe auf jeden Fall für mich herausgefunden, es ist besser, die Leute auch zu fragen, wie siehst du das denn wirklich, als zu denken, ja, ich weiß, wie du bist. Ja. Sondern fragen und rausfinden, dann, weil wenn ich nur irgendwann meine Vorurteile habe, dann, ja, das wird dann irgendwann enttäuscht und führt zu Schmerz. Ja, Vedanta ist bewusstes Denken, das anstrengend ist, deshalb ist es nicht populär. Ja, obwohl, ist ziemlich populär. Ich bin immer wieder hoch erfreut. aber es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Aber es ist auch, es bringt was. Also, ich bin jetzt ja irgendwie schon, wie lange, 7 Jahre so intensiv unterwegs und man guckt immer wieder hinter irgendetwas, wo man vorher gedacht hat, ja, das ist doch alles festgefügt, das ist so. Guck mal, ist doch anders. Ja, lernt immer weiter. Lernt die Dinge genauer zu verstehen. Ja, das ist also soweit spontanes Denken. Und dann hatten wir gesprochen über diese 3 Ebenen von, ja, Wissen. Das ist jetzt in Anlehnung an Swami Dayananda. Ja, die höchste Wahrheit, Pradibhasika Satyam, das hatten wir ja schon erläutert. Ja, das ist also die höchste Wahrheit. Es gibt letztendlich nur Bewusstsein, ja, auf der höchsten Ebene. Und dann hatten wir unterschieden diese empirische Ebene, ja, wo wir also erkennen können, ja, ist es ein Schlüssel beispielsweise. Da können wir uns alle darauf einigen. Ja, aber die nächste Ebene, dann Paramatika Satyam, wäre dann, okay, nee, ich habe falsch gesagt. Also Paramatika Satyam ist die höchste Wahrheit. Entschuldigung, nicht versprochen. Also oben ist die höchste Wahrheit. Und dann, wir kommen jetzt hier Pratibhasika Satyam, die individuellen Konstruktionen. Also dass wir beispielsweise diesen Schlüssel irgendwie, weil euch, ihr habt hier lieber ein pinkes Ding drum. Der Schlüssel ist doof, ist eigentlich kein Schlüssel. Ich mag Schlüssel nur, wenn sie eine pinke Einfassung haben oder wenn sie pink sind oder was auch immer. Ja? Oder leuchtend gelb. Ja, das wäre dann halt so ein individuelles Konzept, von dem wir auch genug haben. Aber das grundlegende Argument ist eben hier, diese individuellen Konstruktionen oder auch diese individuellen Verdrängungen, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht sehen wollen oder sie anders sehen, die bereiten uns halt Probleme im Alltag. Ja. Und die wollen wir eben bei diesem, ja, Umwandeln des der Denkprozesse halt hier dran arbeiten, dass wir da möglichst wenige von haben, dass wir diese empirische Realität hauptsächlich sehen, ja, nur den Schlüssel und nicht das Ganze drumherum, ja, die Funktion des Schlüssels. Und obwohl jetzt ein Schlüssel ist, vielleicht ist ein simples Beispiel, da streitet man sich nicht so viel. Worüber streiten wir uns? Aber was ist der Schlüssel? Vielleicht zum Glück einer glücklichen Beziehung zum Beispiel. Das ist etwas, wo typischerweise unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Der eine geht lieber, ja, am Rhein spazieren, der nächste geht lieber in die Stadt oder was auch immer ein Beispiel ist. Und wenn man jetzt irgendwie zusammenhängt, ja, dann hat man halt unterschiedliche Vorstellungen davon. Und was muss man machen? Kompromisse machen, welche Art auch immer. Ja. Also, dass man zumindest sich über diese Konstruktionen dann unterhält und einigt und, ja, und nicht denkt, ja, meins ist richtig, da ist es falsch. Das ist doch Quatsch, was du denkst und machst. Ja? Aber wie oft ist das die Basis unseres Handelns und Denkens, oder? Gedanken disziplinieren. Spirituelle Menschen wollen sich oft nur gut fühlen und sehen die Abhängigkeit von Gedanken und Gefühlen nicht. Ja, das ist, dafür muss man auch so wissen, spirituelle Menschen ist bei James oft ein so extrem wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja, eher nicht so positiv gesehen. Während es jetzt zum Beispiel so bei Yoga Vidya, ja, hat der Begriff so insgesamt spirituelle Menschen, hat er eine positive Bedeutung. Ja, das ist das. Wir wollen halt Menschen aus ihrem weltlichen Denken rausholen, das alles ein bisschen zu spiritualisieren. Ja? Aber Vedanta geht halt darüber hinaus. Also nur spiritualisieren reicht nicht, sondern das Denken soll halt disziplinierter werden. Ja? Wenn ich mein Denken danach nicht ändere, sondern nur diesen Gesang beispielsweise oder was auch immer es sein mag, auf mich wirken lasse, um mich in dem Moment gut zu fühlen, ja, und das dann nicht genauer hinterfrage. Also dass ich da jetzt zum Beispiel, ja, warum fühle ich mich jetzt gut und warum bin ich dann 3 Tage später wieder back to normal irgendwie? Okay, also ihr seht, ja, also wir haben ja jetzt nur mal so kurz gespürt, das ist jetzt kein Automatismus. Ja? Ich muss dann, oder es könnte sinnvoll sein, dass ich das Ganze dann analysiere. Ja? Okay, ich gehe in ein Konzert rein, dann fühle ich mich gut und dann komme ich wieder raus, auf einmal ist es wieder anders. Das kann man einfach irgendwie so hinnehmen und sich dann immer nur denken, ja, okay, ich will einfach eigentlich immer nur auf einer einsamen Insel sitzen und nur Mantras singen oder so etwas. Oder ich kann halt sagen, okay, ich versuche jetzt genauer darüber nachzudenken und eine Lösung auch für meinen Alltag zu finden. Entweder ich verändere meine Haltung in dem Alltag oder vielleicht verändere ich meinen Alltag, meinen Beruf, was auch immer. Nur eben, dass man einfach das ein bisschen genereller sieht. Ja, das ist also die grundlegende Richtung. Okay, und dann James sagt dir, wenn du denkst, ich bin ein nutzloser Wurm, wirst du dich nicht sehr gut fühlen. Wenn du denkst, ich bin das Licht der Lichter, wirst du dich großartig fühlen, vorausgesetzt, du verstehst, was es bedeutet. Und dafür sitzen wir ja auch immer hier. Wir versuchen ja daraus jetzt ein größeres Gebilde zu machen, so ein Hintergrundwissen. Weil einfach, dass ich das als Affirmation zu nehmen, ja, ohne genaueres Wissen darüber zu haben, was jetzt ein bisschen gewachsen ist und dann sagen, ja, okay, ich bin das Licht der Lichter. Meint ihr, das bringt was? Wenn das nur so isoliert ist, das bringt nicht viel. Ja, oder ich fühle mich gut, wenn aber alle Emotionen und restlichen Gedanken in die andere Richtung zeigen, dann reicht es nicht, irgendwie einen Gedanken nach da zu hieven, sondern ich muss es halt ein bisschen genereller angehen. Ja. Und dafür sind eben Gedanken, ist disziplinierender Gedanken notwendig. Ja, hier gibt dann James an, Mantras sind geschickt geschaltete Gedanken. Und um das noch ein bisschen zu erläutern. Und die haben 2 Komponenten. Einmal eine empirische Komponente, die durch kunstvolle Anordnung angenehmer Klänge entsteht. Sie beruhigt den Geist und erzeugt Glückseligkeit. Ja, das ist jetzt eine schöne Beschreibung von einem Mantra. Ja, weil es eben ich weiß nicht, ob ihr das so erfahrt bei mir. Ich merke das auf jeden Fall. Ich brauche Mantras hören, singen, mache das ja jeden Tag, dann Geist wird klar. Gut, und die haben auch eine intellektuelle Komponente, eine besondere Bedeutung, die es zu lehren und dann zu betrachten gilt. Sie gibt Einblick in die Natur der Realität. Wie zum Beispiel Om. Wenn ich halt weiß, was die Bedeutung von Om ist, ja, dass sie eben ein Symbol für Bewusstsein ist, ja, dann reicht es also jetzt nicht. Also das ist die Vorstellung, zumindest interpretiere ich das so von James. Ja, ich kann also Mantras einfach nur wiederholen, ohne mir weiter Gedanken darüber zu machen, was sie bedeuten und das auch in mein Alltagsdenken hineinzubringen. Oder ich kann auch die Bedeutung des Mantras zu verstehen. Ja? Also das Mantra Om zeigt auch Bewusstsein. Und wenn ich jetzt beispielsweise das Mantra Om wiederhole, es bringt nicht viel, das einfach nur mechanisch zu wiederholen, sondern es ist auch wichtig, die Bedeutung zu verstehen. Das ist die eine Seite, die James hier meint. Wenn ich verstanden habe, ja, ich bin Bewusstsein und oben zeigt da drauf, dann kann ich eben einfach auch durch das Wiederholen von Mantra meine Natur leben. Also, dass ich das dadurch, durch dieses Japa, durch diese Wiederholung des Mantras, dass es auch in mein Leben reinbringt. Das wäre so eine Form von Bhakti, diese Wahrheit dann auch zu leben. Das ist natürlich aus James' Sicht jetzt nicht so attraktiv. Und also wahrscheinlich aus der Sicht der meisten Menschen. Wer will, ich weiß nicht, wer von euch macht das? Mehrere Stunden, um oder andere Mantras zu rezitieren? Okay, ich wollte halt diese beiden Aspekte zeigen. Also das, was James hier meint. James' Argument ist eben hier, die intellektuelle Komponente ist wichtig. Und es ist auch wichtig, ja, dass wir dieses Hintergrundwissen haben. Aber die andere Seite, eben das Bhakti, kann auch wichtig sein. Das muss jetzt jeder selbst für sich selbst sehen. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, diese verschiedenen Aspekte, diese verschiedenen Perspektiven, Tiefen sehen kann. Und das gibt dem Ganzen halt Vielfalt und Größe. Dann kann man sich halt raussuchen, ja, was passt zu mir? Ja, als wenn ich jetzt nur irgendwie so, ja, vorgefertigte, schöne Kästchen habe und die anordne, wo alles zueinander passt, aber was nicht mit der Realität übereinstimmt. Realität hat ja viele Schattierungen, viele Nuancen. Ja, leichter ist es, sich in Trance fallen zu lassen und Glücksgefühle zu haben. Ja. Seht ihr das so? Ist das leicht? Ich meine, für manche ist es auch nicht leicht. Da ist jeder an so einer individuellen Position und jeder für sich alleine muss eben rausfinden, ja, wo stehe ich da? Kann halt sein, dass Bhakti mir leichter fällt, weil ich das schon geübt habe und ja, hier diese intellektuelle Komponente schwieriger, kann auch umgekehrt sein. Ja. Aber so, ich habe zumindest den Schluss daraus gefasst, ja, vermutlich ist beides notwendig. Also James' Argument ist ja eben hauptsächlich auch intellektuell, das zu verstehen und irgendwann macht das Klick. Gut, ich bin ja schon von diesem Yoga-Vidya-Weg auch da, diese Bhakti-Komponente ist auch sehr stark in mir, aber die muss vermutlich noch wesentlich stärker werden. Um wirklich bis zum Letzten diese höchste Wahrheit zu verstehen, weil das war eben auch so ein Argument da von ihm, dass es dann auch, sein Beispiel war eben beispielsweise der Tiefschlaf. Tiefschlaf ist das, was du bist. Ja? Weil das wäre die höchste Wahrheit, ist so wie im Tiefschlaf, weil wenn wir als Personen uns damit ins Bett legen, ja, dann warten wir ein bisschen, bis Schlaf kommt und dann ist ja flutsch alles weg, ja. Und auf einmal kommt alles wieder. Nächsten Morgen werden wir aufwachen. Und wir interpretieren das so, ja, hier als Mensch, das ist der Wachzustand, so wie ich jetzt hier bin, das ist das Wahre, das ist die Realität. Und wenn Tiefschlaf ist, ist es halt irgendwie wie ein schwarzes Loch. Keiner weiß, was da ist und es interessiert mich auch nicht. Mich interessiert hauptsächlich, was hier im Wachzustand los ist. Traum vielleicht noch ein bisschen, wer interessante Träume hat oder so und das alles mitkriegt, denkt auch noch darüber nach. Aber es ist ja letztendlich auch nur so eine, ja, irgendwie nach gewissen Gesetzmäßigkeiten abgeleitete Sache vom Wachzustand. Aber letztendlich hier diese höchste Wahrheit bedeutet, ja, ich bin das, was ich im Tiefschlaf bin. Und dann, wer von euch kann das sagen? Wer von euch wäre bereit, zu sagen, ja, okay, ich lege mich jetzt hin und gehe in den Tiefschlaf, aber das machen wir alle unter der Prämisse, ja, es taucht immer noch wieder auf. Aber um dann wirklich sich dahin zu entwickeln, okay, diese Dinge, die hier passieren, Die erkenne ich als so weit als Schein, als scheinbar, dass ich halt sagen kann, ja, Tiefschlaf, das bin ich. Das ist jetzt nur so als ein kleiner Ausblick. Das ist jetzt nicht das, wo wir hier hauptsächlich dran sind. Aber es ist halt immer wieder wichtig, das auch immer im Hinterkopf zu haben. Weil sonst graben wir uns hier durch diese ganzen Konzepte und vergessen halt die wesentliche Botschaft eben von Vedanta. Ja. Okay, soweit zum Mantras. Und jetzt noch die Qualität des spontanen Denkens. Spontanes Denken passt sich jeder Situation an und ist mühelos. Ja. Im Extrem. Ja, das heißt also, ich habe das halt so weit eingeübt und ich habe meinen Blick so weit geschult für die Dinge des Alltags und ich habe so weit meine Vorurteile und Projektionen abgebaut, dass ich wirklich sehe, was ist und ich dann spontan reagieren kann. Ja. Aber das kann ich halt nicht herzaubern, das muss ich halt eben über viel eben bewusstes, diszipliniertes Denken kultivieren. Ja. Genau wie wir eben Asanas lernen, wenn wir einen Yoga-1-Kurs anfangen, dann müssen wir halt immer wieder überlegen, müssen wir uns immer wieder, wie mache ich jetzt die Asana, wie war noch die Bewegungsabfolge. Ich habe neulich ja nochmal so einen Yoga-1-Kurs unterrichtet, dann sieht man den Leuten das direkt an. Wie geht das jetzt? Der sagt da. Da muss man sich halt ein bisschen den Kopf zerbrechen. Wenn du das lange geübt hast, dann ist es spontan. Ja? Die Abfolge ist drin und geht dann spontan. Aber um es erstmal zu lernen, brauchen wir eben diszipliniertes Denken oder Fahrradfahren lernen, Autofahren lernen, Harmonium spielen lernen, auch zum Beispiel. Ja, immer viel Disziplin und irgendwann macht's Klick und dann ist es spontan. Ja, die Realität in Form des Dharmafeldes, also das, was um uns herum ist, könnte man auch Ishvara nennen, denkt durch dich hindurch. Die Gedanken entstehen auf natürliche Weise und gehen durch deinen Geist, ohne dich zu stören. Du fühlst dich als Instrument einer höheren Ordnung. Das wäre eben so dieser letzte Satz wäre so eine klassische Vorstellung. Obwohl es da natürlich auch andere Extreme gibt. Es gibt auch Attentäter, die sich darauf berufen, dass sie den Auftrag von Gott hatten. Ja? Auftrag von einer höheren Ordnung. Also es ist alles mal relativ. Ja? Also wir meinen hier natürlich Instrument einer höheren Ordnung, die diese Ordnung als ein komplexes, dynamisches, rückgekoppeltes System ansieht, in dem es bestimmte Regeln gibt, zum Beispiel Ahimsa, beispielsweise unsere 10 Gebote, die nach gewissen Regeln funktionieren und man sich eben als Teil dieser größeren Ordnung sieht. Ja, das wäre diese Vorstellung. Also nur irgendwie ein Gedanke, okay, ich habe den Auftrag von Gott, das wäre jetzt eher impulsives Denken. Ja, impulsives oder mechanisches Denken, fanatisches oder eingeengtes Denken. Es gibt keinen Widerstand, Rajas oder Anhaftung an Gedanken, weil der rajasige Macher durch Selbsterkenntnis neutralisiert wurde und nur der sattwige Erfahrene bleibt. Ja, das ist halt so eine Beschreibung hier von James. Die Vorstellung ist eben, dass wir alle so ein Ego haben, einen Tuenden in uns haben, der Wünsche hat, der bestimmte Dinge haben möchte und sich dafür anstrengt, die zu bekommen und die sie dann genießen möchte. Ja, und der wurde eben durch das Sadhana, durch die spirituelle Praxis neutralisiert und wurde halt zu einem, der nur das tut, was zu tun ist, in der Situation. Das Situationsspezifische tut, ohne jetzt die eigenen Wünsche und Vorstellungen da zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Ja. So verändert sich das Ganze. Die Gedanken sind angemessen, interessant, humorvoll, ironisch und wahrhaftig. Und sie haben immer eine positive Wirkung auf andere. Sie sind gunafrei in dem Sinne, dass sie nicht durch den Wunsch motiviert sind, etwas zu bekommen oder zu reparieren. Ja, es gibt eben Typisierungen von Menschen, wie zum Beispiel in der Astrologie gibt es halt irgendwelche Sternzeichen und Aszendenten und sonst was. Oder es gibt, das gibt James hier an, weil er da irgendwie jetzt näher mit zu tun hatte, Enneagramm. Da gibt es halt 9 verschiedene Typen danach. Und dann kann man die klassifizieren und es gibt halt eine große Vielfalt von solchen Konzepten und dann kann man halt sich selbst oder auch andere da in diese Kategorie einordnen und kommt dann irgendwie, kann man mit denen dann besser umgehen oder auch nicht. Ja, das sind also Typisierungen, die es gibt. Gibt es noch eine weitere große Anzahl? Das 5-Hüllen-Modell und die Gunas sind die Modelle im Vedanta. Und es gibt 5 Wahrnehmungssinne. Welche sind das?
Sehen.
Schmecken.
Fühlen.
Riechen. Okay, 5 Wahrnehmungssinne. Dann 5 aktive Sinne. Was machen wir da? Also Hände, Füße habe ich gehört. Stimmt das?
Augen.
Schlecht sogar. Und?
Ausscheiden.
Anus. Ausscheiden, genau. Dann 5 physiologische Funktionen. Pranas. Das sind die 5 Pranas. Was machen wir? Ja, Apana ist also Ausscheiden und Sexualität. Was machen wir sonst noch physiologisch? Was machen wir hier?
Atmen.
Genau, Prana. Pranavayu. Was machen wir noch? Hier?
Verdauung.
Samanavayu, genau. Und dann? Dhyanavayu. Also Bewegung. Und dann halt noch Udanavayu ist eben kommunizieren, Denk, also Nervensystem, ja, diese feineren Funktionen. Das sind also diese 5 physiologischen Funktionen. Oder die Udanavayu bedeutet eben irgendwann auch, dass das Prana, was auch steuert, das Lösen des feinstofflichen Körpers vom physischen Körper. Ja. Das sind also diese 5 physiologischen Funktionen. Dann haben wir den Geist, der mehrere Funktionen hat. Manas, Buddhi, Ahamkara. Und Geist, Intellekt oder Ego. Und hier ist auch das Problem. Ja, Geist wird eben einem auch Mind. Im Englischen wird manchmal als alle 3 gesehen. Manchmal aber auch nur eben für Manas. Und deshalb ist auch gut, hier auch die, wenn in Zweifelsfällen eben die Sanskrit-Begriffe benutzen, weil da ist eben der Vorteil dieser Fachsprache. Ja, und dann die Hülle der Glückseligkeit, Anandamaya Kosha. Typischerweise ja immer, wenn diese geistigen Instrumente sich irgendwie zurückziehen, wenn die in einen sahmen Zustand gehen. Also, die typische Situation ist ja, wenn wir beispielsweise ein Ziel, was wir lange verfolgt haben, wo wir uns dann abgearbeitet haben, und wenn das dann erfüllt ist, dann löst sich das alles, dieses Wollen und Wünschen, alles auf. Und dann, ja, das heißt also, Manas, Buddhi, Ahamkara treten zurück. Glückseligkeit kommt hervor. Ja, aber das ist einfach unsere Natur, aber wir haben sie halt vorher einfach durch unsere ganzen zu engen Schuhe, das ist ja immer diese Geschichte mit den engen Schuhen, hatten wir wahrscheinlich auch hier gehabt, die wir mal anziehen, unsere Ziele, unsere Wünsche. Ja. Okay, das sind also das ist das 5-Hüllen-Modell mit den entsprechenden Komponenten. Und jede dieser Komponenten oder eine seiner Unterkomponenten kann von einem bestimmten Guna oder einer bestimmten Kombination von Gunas dominiert werden. Ja, aber vielleicht kommen wir nochmal hier. Dadurch kann man ja dieses Modell dann aufbauen. Ja, die meisten von euch kennen das ja. Ja, wir haben hier. Das hier ist die Hülle der Glückseligkeit, hier mit dem V gekennzeichnet für Vasana. Hier haben wir dann die Instrumente, das ist also Intellekt, Buddhi, Manas oder Geist, oder ich habe sie Herz genannt. Ja, also dass die Instanz, die alle Sinneseindrücke integriert, fühlt. Und hier ist dann Ego oder Ahamkara. Ist also der Tunde, der was tun will, der sich identifiziert, der sagt, ich, das bin ich. Ist ja eigentlich auch total widersinnig. Oder? Wir sind Bewusstsein, aber wir sagen zu dem, zu diesem hier, ich sitze hier. Völlige Beschränkung. Beschränkung nur auf diesen Körper. Das ist Ego. Ahamkara. Ja, das sind also hier die geistigen Instrumente. Und dann haben wir hier die 5 Pranas, die 5 Sinnesorgane, die Handlungsorgane und hier die 5 Elemente, aus denen alles besteht. Ja. Das ist so diese Struktur, Mandala-Struktur des Dharma-Feldes, wie James das nennt. Und das gibt eben so eine Vorstellung davon, ja, wie das aufgebaut ist und gibt auch eine gute Struktur dafür, damit wir eben immer wissen, wo wir uns auch, ja, gerade bewegen, ja, wo wir sind. Hier oben ist also selbst. Und hier gibt es irgendwie so ein Maya, so ein Schleier, kann man sich das vorstellen, der in so einer wahren Natur verhüllt. Und wir denken halt, wir sind nur in dieser Welt der Formen und Namen und ja. Und die Wahrheit sehen wir nicht. Genau wie wir jetzt auch, wir die ganze Zeit reden und reden. Und alles Namen und Formen, in der wir uns bewegen. Ja? Okay, das ist das, was jetzt hier so aufgeführt wurde. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Also in dem Satz, den wir jetzt gerade hatten hier. Jede dieser Komponenten kann also von einem Guna dominiert sein. Und das kann eben auch, ja, können auch erstaunliche Kombinationen sein. Es kann also sein, dass bei manchen davon oder auch, kann man das noch so sagen, man könnte es jetzt noch weiter aufteilen. Intellekt könnte man aufteilen nach bestimmten Funktionen, bestimmte Gebiete. Gibt's ja alles. Es gibt manche Menschen, die sind mathematische Genies, ja, und sind aber bei anderen Dingen nicht so gut. Aber wir wollen natürlich bei den wichtigen Stellen natürlich schon Klarheit haben. Sattva, weil dadurch ja alles eben besser verständlich ist und diese höchsten Wahrheiten, Paramatika, Satyam, dafür brauchen wir halt viel Klarheit. Wir brauchen viel Energie, viel Sattva. Sonst flutscht uns das immer wieder weg. Okay, oder Kombinationen von Gunas. Ja. Und dadurch entsteht einfach eine große Komplexität. Ja, und ich muss eben mich selbst auch als das nehmen, ja, wenn ich diese Komplexität bei mir selbst auch erkennen kann und mich auch so nehmen kann, dann kann ich halt schon eine große und viel Mitgefühl für mich selbst entwickeln, ja, dass ich halt jetzt nicht denke, gibt ja manche Menschen, die müssen allen perfekt sein. Ist nicht möglich, oder? Macht man sich nur Stress mit. Und das hat man auch bei anderen erkennen und auch jeden so zu nehmen, wie er ist, als eine einzigartige Kombination der Gunas. Ja. Und dann kann ich eben, wenn ich ihn verstehe, dann kann ich eben ja Stellen finden, wo wir andocken können. Ja. Wo ich verhandeln kann, auch mich einigen kann. Aber wenn ich das halt nicht erkenne, dann passiert das, was in vielen Bereichen natürlich versteht. Also jeder, der eine sagt das, und geht's halt immer hin und her. Und jeder hat nur einen Vorurteil von dem anderen und keiner spricht miteinander und versucht, den anderen zu verstehen. Ja. Wie oft passiert das? Geht's weiter mit Typisierung im Vedanta. Die hilft dir durch Guna-Management Aspekte deiner Persönlichkeit zu erkennen erstmal und dann zu ändern. Und hier gibt es im Wesentlichen zwei Dinge, die sich gegenüberstehen, nämlich einmal Sattva und auf der anderen Seite Rajas und Tamas. Das erläutert James eben oft als diese, wie nennt er das manchmal, terrible twins, also die schrecklichen Zwillinge, die immer zusammenhängen, ja, weil die reagieren eben immer irgendwie im Wechsel. Ja, also Rajas, dass wir ja aktiv sind, ja, für Dinge tun und schaffen und dann irgendwann kommt Tamas. Ja, wir denken, jetzt bin ich schon 3 Tage so richtig produktiv und laufe, schwimme auf einer Welle und ich denke, jetzt habe ich es raus, jetzt geht's ewig so weiter. Was passiert irgendwann? Ja, ich habe jetzt schon 1 Woche unterrichtet. Ich habe das auch gemerkt, hier zum Seminar mitmachen, dann unterrichten. Irgendwann brauchen wir halt ein bisschen und automatisch hängen zusammen. Versuchen immer, die irgendwie zu managen, aber dem gegenüber steht eben Sattva, weil Sattva ist praktisch das Guna, mit dem wir uns davon lösen können, von diesem immer hin und her und rauf und runter, ja, indem ich einfach Klarheit entwickle. Ja, und er sagt, es gibt eben nur 2 Persönlichkeitstypen mit weiteren Unterteilungen. Und das kommt dann später. In Bezug auf den Geist und seine Tendenzen, Sattva, Rajas und Tamas, bedeuten hier keine Gunas, sondern die grundlegende Orientierung deines Geistes, deiner geistigen Instrumente, deine übergeordnete Einstellung zum Leben, dein Körper, Wohlstand, Spiritualität, Nahrung, Arbeit, Nächstenliebe und so weiter. Das heißt also, hier sind die jetzt auf das Individuum bezogen und auf die Komponenten, die wir gerade auch identifiziert haben. Wir könnten also beispielsweise den Körper uns angucken. Ja? Wenn der Körper sehr sattwig ist, wie kann man das dann beschreiben? Ist dann auf jeden Fall jemand, der 1 Stunde mindestens am Tag Asanas macht, ja, und der sich gesund ernährt, ja, vegetarische, sattige Nahrung, wie bitte?
Ist leicht und natürlich, gut, der sich
dann leicht und natürlich.
Wach. Also, und entspannt.
Entspannt, friedlich, oder wie auch immer. Ja, das wäre also ein sattwiger Körper, ein rajasiger Körper oder ein sattwiger Körper, der könnte auch einfach mal ruhig sitzen, aber trotzdem klar irgendwie sein. Ja. Und ein rajasiger Körper, was passiert?
Ja?
Nee. Nicht?
Ja, angespannt.
Unruhig. Beispiel. Unruhig, genau.
Aggressiv.
Ja. Aggressiv, ja. Ja, und Tamas, tamasiger Körper.
Träge
auch eher. Vielleicht ein bisschen breiter. Rajasiger Körper auch eher dünn und. Ja, das soll jetzt nicht bewertend sein. Ich will nicht bewerten, sondern nur, dass ihr so die Tendenzen erkennt. Ja. Träge, also lieber 1 Stunde mehr schlafen.
Und
gemütlich. Na, alles. Bevor ich einen Schritt tue, mal überlegen.
Oder gar nicht überlegen.
Das wäre dann Tamas im Geist, ja?
Ja.
Ja, Wohlstand. Können wir jetzt alles durchgehen? Was ist sattwiger Wohlstand? Es wird schwer, oder?
Er kann ihn auch loslassen.
Der kann ihn genießen, den Burschen, der kann auch was abgeben.
Genau, hängt nicht dran. Ja. Zum Beispiel.
Und der hat ein natürliches Verhältnis zum Wohlstand. Der überlädt sich nicht mit luxuriösen Dingen, sondern der nimmt das, was er braucht und schätzt das auch, wertschätzt das und gibt auch was weiter.
Genau. Rajasiger Wohlstand?
Ja.
Mein?
Anhäufen.
Ich habe zwar jetzt schon 3 Häuser, aber ich fühle mich noch nicht sicher. Tamasing Wohlstand. Beispielsweise könnte sein jetzt ein T-Shirt, was löchrig ist, nicht mehr richtig funktioniert. Ich will es nicht abnehmen. Könnte ein Beispiel sein, oder? Könnt ihr es nachvollziehen?
Geizung.
Ja, Geizung. In die Kirche gehst oder was auch immer oder viel Feier, ist halt unangemessen. Ja. Und Tamas hat eben auch was davon eben so, ja, nicht mehr angemessen. Mhm. Ja. Messis sind ja auch so wie, ja, manche Wohnungen, die sind so vollgestopft mit absolut nutzlosen Sachen, die keiner braucht, die sie nicht brauchen, aber die sie halt irgendwann mal hatten und ja, und nicht abgeben können. Ja, dies gestaltet die Beziehung zu Ishvara. Diese Beziehung muss gesund sein, wenn du wachsen willst. Also Ishvara im Sinne von der Ordnung, ja, von dem Feld, in dem wir uns bewegen. Ja. Das haben wir ja auch gerade erläutert, dass es eben angemessen sein muss. Beispielsweise meine Kleidung, mein Verhalten, meine Nahrung, ja. Es muss immer dem Kontext angemessen sein. Es bringt jetzt auch nicht viel, beispielsweise, wenn ich halt sehr hohe Ansprüche, wie wir das als Yogis haben, an meine Nahrung habe und zu Hause kriege ich das alles hin, kann ich mir das alles genauso machen, wie es für mich gesund ist und gut ist. Aber wenn ich dann jetzt irgendwie auf Reisen bin, beispielsweise, wenn ich im Urlaub bin mit meiner Familie oder meinen Freunden und dann einen hohen Aufwand betreibe, um diese gleichen Dinge dann hinzubekommen, aber dafür dann die ganzen Abläufe störe, ja, im Urlaub, ja, dann kann es halt wieder unangemessen sein. Dann bin ich halt irgendwie, dann habe ich etwas von einer Ecke irgendwie woanders hin transferiert, was da aber nicht passt. Das ist also diese Einbettung in diese Ordnung und dafür, und da braucht man halt dann eine Flexibilität. Ja, deine Persönlichkeit ist die Art, wie du denkst, deine Überzeugung, deine Wertestruktur und deine Prioritäten. Ja. Und da gibt es eben auch viele Kleinigkeiten. Also wir könnten jetzt unsere Überzeugung, unsere Wertestruktur, das ist ein großes Ding. Und da kann es auch sein, dass da manche Sachen auch irgendwie rajasig sind oder tamasig sind. Auch wenn wir von uns denken, ja, prinzipiell bin ich doch super sattlich und so ein netter Kerl oder so eine nette Frau. Aber es kann sein, dass wir manche Sachen noch nicht untersucht haben. Ja. Und das ist hier dann auch erforderlich, auch in den bisher nicht genau untersuchten Bereichen auch noch Sattva zu entwickeln. Ja. Natürlich auch nicht bis zum Extrem, ja, weil 100% ist halt nicht hinzubekommen. Aber insbesondere dann, wenn wir eben unsere Aufgaben nicht erledigen, weil wir an bestimmten Vorlieben hängen, Abneigungen haben, haben wir viele Dinge, viele Teile unserer Überzeugung, unserer Wertestruktur, Prioritäten, die dann hinterfragt werden können. Der prinzipielle Sinn dieser Typisierung ist, dich zu ermutigen, Sattva zu entwickeln. Es geht jetzt nicht darum, dich irgendwie runterzuziehen, sondern du sollst dich letztendlich untersuchen, wie kann ich genügend Sattva entwickeln. Ich muss es nicht ins Extrem steigern, aber es sollte so viel Sattva sein in den verschiedenen Aspekten deiner Persönlichkeit, dass du halt spontan denken und leben kannst. Dieses spontane Denken auch wirklich leben kannst. Und auch die höchste Wahrheit verstehen kannst. Und wenn du halt bestimmte Dinge nicht verstehst oder Probleme im Leben hast, da ist die Aussage von Vedanta immer welche? Genau. Also entweder Identifikation oder mangelnde Qualifikation. Ja, dass ich halt bestimmte Eigenschaften nicht entwickelt habe, die nötig sind oder nicht genügend Sattva habe. Das wäre jetzt dieses Denkmodell, was wir haben. Und ich aber vielleicht ich irgendwie einen Schuldigen nur suche. Aber damit komme ich eben nicht weiter, weil das Problem ist nicht der Schuldige, der Sündenbock, sondern ja, zu wenig Sattva, zum Beispiel. Oder Tamas in bei bestimmten Werten, die ich habe. Was auch immer es sein mag. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Typisierung, die James hat. Es gibt eben einmal, das ist die erste Kategorie, noble, edelgesinnte Menschen, das sind die Sattvigen. Vorherrschendes Sattva verfeinert den Menschen. Sie sind dann rücksichtsvoll, reif und lässt sich von Dharma leiten. Also von Dharma haben wir jetzt noch nicht erläutert, aber das sind das Tugendhafte, die Tugend, das Richtige, die Regeln, wenn man so will. Die kann man noch weiter unterteilen in extrem intelligente, sattwige, edelgesinnte Menschen, die ein ausgeprägtes Desinteresse an der Welt und oft ausgezeichnetes Karma haben, das fortwährend glückliche Umstände erzeugt, vielleicht als inkompetente Sonderlinge oder ewig Unzufriedene betrachtet. Ausgeprägtes Desinteresse an Wohlstand, Vergnügen, letztendlich auch Tugendhaftigkeit, in der herkömmlichen Weise. Sondern ich richte mein Leben auf dieses vierte Ziel, auf Freiheit. Ja, ich möchte nicht mein Glück in Objekten suchen, die ich dann habe, die strebe ich an und dann bekomme ich die und dann habe ich ein kurzes Glücksgefühl. Aber sind wieder weg und ich laufe hinter dem Nächsten. Ich jage hinter irgendwelchen Dingen her. Und vielleicht weiß vielleicht gar nicht warum. Einigermaßen zufriedene, ethische, säkulare Humanisten mit karitativen Instinkten, aber wenigen spirituellen Neigungen und wenig oder gar keine Wertschätzung für Befreiung. Unzufriedene Sonderlinge, Gutes tun. Und dann die dritte Kategorie.
Das sind halt die, die verstanden haben, dass es um Befreiung letzten Endes geht. Dass es eben auch nicht mehr nur darum geht, Gutes zu tun und das Materielle ja ohnehin nicht, sondern um die Befreiung.
Ja, aber auch da gibt es ein unterschiedliches Spektrum, also zu unterschiedlich starken Drang. Okay. Aber um dem jetzt ein bisschen Struktur zu geben, mögen sie hilfreich sein, ja. Aber man sollte jetzt eben nicht alle da klassifizieren wollen, aber um eine Orientierung zu bekommen, okay, der ist eher in die Richtung, ganz, ganz hilfreich sein. Ja, und wichtig ist eben, aus meiner Sicht, jeden natürlich auch so lassen, wie er ist, aber natürlich vermutlich sich auch mit Menschen dieser dritten Kategorie zu umgeben. Weil wenn man halt, wir müssen uns natürlich auch irgendwie im Spiegel sehen können. Und wenn wir da, aber das heißt jetzt nicht, dass ich alle anderen jetzt irgendwie völlig außen vor lasse, sondern wir haben immer Schnittstellen mit anderen, mit vielen. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Schnittstellen sich nicht verändern können. Zum Beispiel Kinder, wenn die größer werden, eigene Interessen haben, dann muss ich nicht mit denen alles noch genauso machen, wie ich das mit fünf, als sie fünf waren, gemacht haben, sondern kann ja sein, dass sie dann auch ihre eigenen Wege gehen. Ja, oder auch Partner oder wer auch immer, Kollegen. Ja, selbstzentrierte Menschen, Rajas und Tamas erzeugt unkultivierte, impulsive, extrovertierte, mechanisch denkende Menschen, die sich durchaus auch des Dharma bewusst sein können, deren Leben aber in erster Linie von ihren Wünschen und Ängsten, Vorlieben und Abneigungen bestimmt wird. Es gibt solche Menschen. Und alle. Hoch egozentrische Menschen, ohne ästhetische oder spirituelle Neigung, fundamentalistisch orientiert, ihre Zeit und schier endlos viel Energie dafür aufwenden, angenehmen, obszönen, sinnlichen und zweckmäßigen Dingen hinterherzujagen. Der Zweck heiligt die Mittel, schaden sich selbst und anderen unbewusst. Ja, weil typischerweise ist ja dann so, dass wir das manchmal interpretieren, der schadet mir bewusst, weil Menschen sind eben einfach, ja, sind eben auf sich orientiert und machen das nur für sich. Und wir interpretieren das dann so, ja, warum ist der nicht so wohlmeinend wie ich? Aber diese Menschen sind halt so. Und machen das halt unbewusst. Ja, die glauben nicht an freien Willen, da ihre soziale Konditionierung extrem rigide ist und sie vor Kritik von außen schützt. Ja, aber aus Vedanta-Sicht ist es natürlich schon wichtig, den eigenen freien Willen zu sehen, weil wenn ich denke, alles liegt fest, dann bin ich ja gefesselt. Was soll ich dann machen? Ich fessel mich durch, ich beraube mich meiner Möglichkeit. Das heißt jetzt nicht, dass ich denken muss, nur der freie Wille macht alles. Natürlich bin ich eingebettet in eine große Ordnung. Aber wenn ich halt meinen eigenen freien Willen nicht sehe, weil ich vielleicht nie eigenen Willen haben durfte, kann ja sein, dass ich in der Familie groß wurde, in Umständen groß wurde, wo ich halt einfach nur machen sollte, was zu tun ist, wo ich Befehle bekam und hinausführen sollte. Und das kann halt sein, dass ich dann das nicht sehe, meine Möglichkeiten nicht sehe, sondern im Prinzip nur außengesteuert bin, die Dinge auf mich zukommen, machen, aber ich lebe nicht aus diesem Reflektieren heraus, was will ich wirklich, was ist für mich wichtig. Ja, und die dann können eben sagen, das könnte auch was mit anfangen, mit endlos viel Energie. Ich nehme mich da auch davon nicht aus. Wir sind laufen halt mal oder sind oder laufen noch Dingen hinterher, um die Ziele zu verfolgen, um irgendetwas zu erreichen, Haus bauen oder Titel. Bei mir war das ja Titel bekommen oder Ausbildung. Ja, es kann halt sein, dass viel Lebenszeit eingesetzt wird für etwas, was nicht wirklich hinterfragt ist. Ja, wo einfach Lebenszeit und Energie vergeudet wird. Ja, Misstrauen in Bildung, stark anti-intellektuell eingestellt und anfällig für Propaganda. Ja, auch dieses Anti-Intellektuelle, das ist auch etwas, das sieht man auch im spirituellen Bereich, im Yoga-Bereich. Es gibt eben manche Menschen, die wollen das nicht oder können es nicht und sagen, nee, ich will das nicht. Vielleicht beispielsweise Mantra singen oder ich will da sitzen, mir das in der Energie sein, aber ich will nicht diese ganzen Konzepte mir anhören und mir selbst den Kopf zerbrechen. Ja, ist halt alles möglich. Ja, sie fürchten Veränderung. Okay, also solche Menschen mag es geben, manches davon ist auch in uns. Und dann kommt noch letzte Kategorie, glaube ich, Soziopathen und Psychopathen. Die akzeptieren keine ethische Grundlage für Handlungen. Ihre Meinung ist, Lust erschafft die Welt. Es können Kriminelle sein, die Freude haben, anderen zu schaden. Sie haben keine Vorstellung von moralischer Ordnung und leben nach dem Prinzip von Thomas Hobbes. Danach ist Leben böse, brutal und kurz. Daher so viel und so schnell wie möglich Dinge an sich reißen, bevor man stirbt. Ja, also in dem Sinn nach, es gibt so viele Möglichkeiten, reiß alles an dich, so diese Gier propagiert. Und das ist vermutlich auch, ist ja auch eine Triebfeder des Kapitalismus letztendlich. Und der Geburtsstätte des Kapitalismus gilt ja eben auch als England. Und dieser Thomas Hobbes und einige andere Philosophen, die haben das praktisch moralisch legitimiert. Ja, weil vorher im Mittelalter durfte man ja nur, galt es eben so, du durftest nur machen, was die Kirche dir erlaubt hat. Ja, und du musstest halt nur dich nach diesen Dogmen richten. Und die haben eben praktisch so diese ja, diese Tatkraft auch der Menschen angesprochen, aber natürlich ist das dann oft im übersteigerten Maße gemacht worden. Ja, grausam und größenwahnsinnig. Kümmern wir uns lieber darum, wie kann man, ja, wie können wir unsere eigene Welt, wie können wir das Gute aufbauen? Ja, weil das ist ja, wo wir etwas positiv bewirken können. Deshalb bin ich auch eher ein Freund davon, eben ja, sich mit ja, dieser Sichtweise zu beschäftigen, hauptsächlich damit man sich selbst dahin entwickeln kann und dass man auch mit anderen noblen, edelgesinnten Menschen zusammenarbeitet, um etwas Schönes aufzubauen. Ja. Wenn es nur eine kleine Familie ist oder ein kleines Unternehmen oder ein Verein oder was auch immer sein mag. Ja, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, kann man etwas bewirken. Und das bringt mehr, als ja nur jetzt hier in die Richtung zu schimpfen. Okay, machen wir weiter. Du bist nicht deine Persönlichkeit. Das ist eben auch wichtig. Jetzt haben wir so viel über die Gunas gesprochen und die Charakterisierung Sattva, Rajas und Tamas. Und man sollte sich hier auch jetzt nicht mit dem vorherrschenden Guna identifizieren. Auch wenn wir jetzt sagen, ja, ich bin so sattwig. Ja, letztendlich bin ich Bewusstsein. Ja, das ist diese höchste Ebene. Aber es ist auf einer relativen Ebene auch nicht gut, sich mit den Gunas zu identifizieren, weil die sind ja laufend im Fluss, laufend im Wandel und ich brauche immer wieder die anderen. Ja, das heißt also, ich sollte mich jetzt auch nicht nur über eine der Gunas definieren. Wir erleben uns nicht als drei verschiedene Menschen. Ja, wir sind ja nicht manchmal nur rajasig oder nur tamasig, sondern das ist ja immer nur so ein leichtes Verschieben der Schwerpunkte. Ja, natürlich, wenn wir Dinge erledigen müssen, dann sind wir irgendwie in so einem rajasigen Erledigungsmodus und irgendwann sind wir müde davon und dann hängen wir und denken nach und dann aber manchmal, das ist eine gute Idee, dann mal so eine Eingebung. Ja, und nicht halt darüber meditieren. Aber es geht halt alles hin und her. Alles gehört dazu. Und wir sind nicht nur sattwig, ja, nicht nur rajasig, nicht nur tamasig, sondern ja, du bist ein einziges, einfaches, bewusstes Wesen, was durch diese verschiedenen Gunas ja, strukturiert wird, wenn du so willst. Ja. Unsere Gunas sind eben ständig im Wandel und dadurch auch dein Wesen.
Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden.
Om Bodh Sadguru Shivananda Maharaj Ki
Jai.
Traditionelles Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.